Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.
Herzlich willkommen heute beim Süd-Nordfunk der IZ3W-Magazinsendung am 1. September. Heute ist Antikriegstag. Er wird alljährlich am 1. September begangen und erinnert an den Beginn des Zweiten Weltkrieges mit dem Angriff der Wehrmacht auf Polen. Am 1. September 1939 war das. Der Gedenktag des Bekenntnisses für den Frieden und gegen den Krieg ging von einer Initiative des Deutschen Gewerkschaftsbundes aus. Diese rief erstmals am 1. September 57 unter dem Motto »Nie wieder Krieg« zu Aktionen auf. Der Zweite Weltkrieg war damals Grund für die Fluchtbewegung von Millionen Menschen, unter ihnen auch Walter Benjamin. Dem Gedächtnis der Namenlosen ist die historische Konstruktion geweiht. Das schrieb Walter Benjamin in seinen Notizen zu seinem letzten 1939 entstandenen Aufsatz über den Begriff der Geschichte. Die Notiz ist primär eine historische Perspektive, erscheint aber dieser Tage angesichts der vielen Geflüchteten von doch sehr brisanter Aktualität. Daher wollen wir uns heute in drei Beiträgen mit dem Verfasser dieser Notiz befassen, mit Walter Benjamin. Kreuz und quer durch die Pyrenäen ziehen sich jede Menge Schmuggler, Ziegen und Flüchtlingspfade. Während der Besatzung Frankreichs durch Nazi-Deutschland bekamen die Wege eine ganz eigene Bedeutung. Seit einigen Jahren nun werden diese Fluchtrouten regelrecht wiederbelebt. Mit Erinnerungsprojekten, um an die zu erinnern, die fliehen mussten. Und an diejenigen, die ihnen dabei unter Lebensgefahr halfen. Heike Demmel und Andreas Klug waren bei einer dieser Wanderungen dabei. Von Frankreich nach Spanien, quer über die Pyrenäen.
Saint-Girons, früh morgens um 6 auf dem Pont du Chemin de la Liberté, der Brücke des Freiheitswegs. Zu den älteren Herren in Knickerbockern und Gamaschen stößt gerade eine Familie mit ihren jungen Töchtern im Trekkingstil. Während die Sonne aufgeht, schwillt die Gruppe auf fast 100 Personen an. Wortfetzen in Französisch, Spanisch, Englisch und Katalanisch dringen herüber. Ein kurzer Gruß des Bürgermeisters und die viertägige Wanderung beginnt. Der Weg über die Pyrenäen folgt den Spuren derjenigen, die Anfang der 40er Jahre vor den Nationalsozialisten fliehen mussten und die diesen äußerst beschwerlichen und lebensgefährlichen Weg nach Spanien wählten. Die Gruppe mit ihren bunten Rucksäcken, mit Zelten und Proviant auf den Rücken, passiert versteckte Pfade und dichte Wälder, wie damals, als die Flüchtlinge allerdings häufig nachts und in denkbar einfacher Ausrüstung unerkannt die Gebirgspässe erreichen mussten. Paul Boué erinnert sich, wie es ihm 1943 gelang, sich der NS-Zwangsarbeit zu entziehen.
Ich habe hier die Kameraden.
Ich hatte Freunde, Studenten, die den Befehl bekamen, zur Zwangsarbeit nach Deutschland zu gehen. Und ich habe ihnen gesagt, wenn ihr über die Pyrenäen flieht, sagt mir Bescheid, dann gehe ich mit euch.
33.000 Menschen flohen in jenen Jahren über die Pyrenäen. Franzosen und Französinnen, Briten, etwa Soldaten, die in Frankreich hatten notlanden müssen, politische Flüchtlinge aus ganz Europa und nicht zuletzt Juden und Jüdinnen. Ein regelrechtes Netz an Fluchtrouten zog sich quer durch Frankreich, die Pat O'Leary-Linie etwa oder auch von Belgien kommend die Comet-Route. Wir passieren kleine Weiler, sehen einzelne Höfe, vor uns majestätisch die schneebedeckten Gipfel der Pyrenäen. Unsere Route wird auf weit über 2000 Höhenmeter ansteigen. Keith Chains läuft hier auf den Spuren seines Vaters.
Yeah, he was captured in June 1940.
Er wurde im Juni 1940 gefangen genommen, aber er entkam 3 Wochen später und wurde im Departement Pas-de-Calais 16 Monate lang von Franzosen versteckt, bevor er quer durch ganze Land gebracht wurde. Von Nordfrankreich kam er in 6 Tagen bis nach Perpignan, meist per Zug, und dann überquerte er die Pyrenäen südlich von Perpignan.
Ungezählte Menschen bildeten Anfang der 1940er Jahre ein Netz aus Fluchthelfern und Helferinnen. Einfache Leute und später auch die organisierten Mitglieder der Résistance. Ihr gemeinsames Ziel? Menschen zu helfen, die vor dem nationalsozialistischen Terror fliehen mussten. Marie-Hélène Gournay erinnert sich.
Il y avait deux soldats anglais dans le Pas-de-Calais.
Es waren zwei englische Soldaten, die im Departement Pas-de-Calais oder genauer in Locon ihre Truppen verloren hatten. Sie haben sich versteckt und versucht, ihre Einheit wiederzufinden. Meine Mutter, die im Krieg ihren Mann verloren hat, hat Peter Scott James, den Vater von Keith und den anderen Soldaten versteckt.
Mittlerweile ist die Landschaft einsamer und die Vegetation karger geworden. Wir folgen einem Ziegenpfad, der sich durch Bergwiesen schlängelt. Damals, 1943, war hier im gebirgigen Grenzbereich die Sperrzone, die nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Nationalsozialisten betreten werden durfte. Trotz größter Vorsicht wurde fast die Hälfte der Fluchthelfer und Helferinnen entdeckt, um dann verhaftet, in Konzentrationslager deportiert oder, etwa von der Gestapo, erschossen zu werden. André Lébé aus Saint-Chiron kennt unzählige solcher Schicksale.
Louis Barrault stammte aus einer Familie von Fluchthelfern. Mit 17 Jahren wurde er in den Bergen von Artigues umgebracht. Der junge Fluchthelfer wartete gerade in einem Schuppen auf eine Gruppe Leute, die er über die Grenze bringen wollte. Eine deutsche Patrouille steckte den Schuppen in Brand, damit er herauskäme. Als Louis heraussprang, erschossen sie ihn.
Doch für diejenigen, die Anfang der 40er Jahre durch eine Flucht über die Pyrenäen ihr Leben retten wollten, war nicht nur die Gestapo eine Bedrohung. Gerade die Routen über die Zentralpyrenäen waren alles andere als komfortable Spazierwege. Viele überlebten die Strapazen nicht. Selbst die Überquerung heute mit moderner Trekkingausrüstung ist eine Herausforderung. Immer wieder passiert es, dass, selbst im Hochsommer, plötzlicher Schneefall oder Unwetter zur Umkehr zwingt. Am Morgen des dritten Tages werden die Zelte dann auch im Regen abgebaut. Immerhin hat sich das nächtliche Gewitter wieder verzogen.
During the war, that would have been much more difficult.
Während des Krieges war das hier viel schwieriger. Man wanderte nur nachts, es war sehr gefährlich, wegen des Klimas und wegen der Überwachung. Viele Leute hatten wochenlang nur schlecht gegessen, waren untrainiert und schlecht ausgerüstet.
Damals wie heute gilt, sind die Schneefelder des Mont Valier erreicht, ist ein wesentlicher Teil der Pyrenäenüberquerung gemeistert und die Flüchtlinge befanden sich nun auf spanischem Gebiet, waren dem direkten Zugriff der Nationalsozialisten entkommen. Der Abstieg ist zwar auch heute alles andere als ungefährlich und dennoch. Unten im Tal winkt das Ziel, ein kleines Gefängnis im spanischen Örtchen Sort. Ein Gefängnis? Die in Sort lebende Historikerin Luisa Martinez.
Auf spanischer Seite gab es auch viele Kontrollen durch die Nationalpolizei Francos. Deshalb wurden viele Flüchtlinge im spanischen Grenzort Esterri festgenommen. Von dort wurden sie nach Sort gebracht und der Guardia Civil übergeben. In Sort gab es ein Gericht und eine Art Gefängnis, wo sie die Leute einsperrten. Von dort wurden sie nach Lérida gebracht und dann weiter ins Konzentrationslager von Miranda
Lebro.
Viele Flüchtlinge durchlitten eine Odyssee durch verschiedene spanische Gefängnisse und Lager. Doch fast alle kamen letztendlich nach einigen Wochen oder Monaten frei. Die Wandergruppe ist mittlerweile am Ziel angekommen. Eine kleine Feier im Grenzort Esterri erinnert an die Geschichte, die die Pyrenäenregion seinerzeit gespielt hat, wenige Jahre zuvor übrigens auch im Spanischen Bürgerkrieg. Die Pyrenäenüberquerung entlang dem Chemin de la Liberté ist die gefährlichste, bei weitem aber nicht die einzige. Von der Atlantik bis zur Mittelmeerküste finden mittlerweile allenthalben solche Wanderungen statt, mit stets dem gleichen Ziel. Eine weitgehend unbekannte Facette europäischer Fluchtbewegungen vor dem Vergessen zu bewahren.
Ja, herzlichen Dank an Andreas Klug und Heike Demmel für diesen Beitrag, der aus dem Jahre 2008 ist. Ihr hört den Süd-Nord-Funk auf 102,3 MHz oder Livestream auf rdl.de. Heute geht es um Walter Benjamin. Walter Benjamin wurde 1892 in Berlin geboren. Der jüdische Gelehrte ist Philosoph und arbeitete als Literaturkritiker und Übersetzer. Als linker Schriftsteller und Jude floh er 1940 vor dem Nationalsozialismus über die Pyrenäen nach Spanien. Er überlebte trotz Krankheit und Schwäche die sehr beschwerliche Überquerung des Passes. Wegen eines fehlenden Stempels für seine Ausreise aus Frankreich befürchtete Benjamin, an die Nazis ausgeliefert zu werden und nimmt sich im September vor 75 Jahren in dem nordspanischen Grenzort Portbou das Leben. Die F-Route über die französisch-spanische Grenze und der Ort Portbou erinnern zugleich an die vielen tausenden Menschen, die damals entlang dieser Route geflohen sind.
Andreas, du bist heute im Studio. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist.
Wir werden uns auch für die Einladung
ein bisschen über den aktuell neu online Walter Benjamin multimedial unterhalten. Seit wann gibt's denn?
Gerade erst. Wir sind ursprünglich an den Start gegangen mit einer Idee, die du ja gerade genannt hast, einen Audioguide auf die Füße zu stellen und haben uns dann von Leuten, die in diesem Bereich unterwegs sind, davon abbringen lassen, die nämlich gesagt haben, Audioguide, das war gestern, mach doch gleich eine App. Das fanden wir erst ein bisschen verwegen und haben dann aber zum Schluss gesagt, ja gut, dann machen wir das so. Wir nehmen historische Inhalte, Walter Benjamin als Philosoph, also vielleicht Dinge, die jetzt, vielleicht Hintergründe aufzeigen wollen. Wir versuchen, diese Inhalte multimedial, also in Tönen, Bildern, Texten, so aufzubereiten, dass man die jetzt tatsächlich auf dem Smartphone oder auf dem Tablet multimedial eben sich zu Gemüte führen kann und auf einer Webseite.
Der ist tatsächlich sehr reich an Material. Ich bin gespannt, wie man sich da als Userin drin zurechtfindet. Beschreib doch mal so ein bisschen den Weg.
Also wenn man sich die Landkarte so vorstellt, dass die Iberische Halbinsel durch die Pyrenäen von dem Rest von Europa abgetrennt wird, dann liegen die Pyrenäen ja wie so ein Riegel zwischen Atlantik und Mittelmeer. Und wenn man sich da die Mittelmeerseite vorstellt, dann gibt es da diesen Ort Portbou auf der spanischen Seite und Cerbère und dann noch ein paar Schritte weiter Banyuls auf der französischen Seite. Und nicht nur Walter Benjamin, sondern sehr, sehr viele andere intellektuelle Juden, Jüdinnen sind vor den Nazis aus Deutschland, dann aber eben auch aus Frankreich geflohen. Und zwar genau entlang einer solchen Route, die da an diesem Mittelmeerort Banyuls ihren Anfang nimmt, dann hochgeht in die Berge auf so ungefähr 500 Meter durch die Weinberge durch und dann auf der spanischen Seite an diesen allerersten spanischen Ort an der Mittelmeerküste runter nach Portbou.
Für Walter Benjamin selber war dieser Weg ja sehr beschwerlich. Wie war das für euch? Heute hat man ja wahrscheinlich Rucksack, Outdoor, Kleidung, gute Schuhe, Wanderstöcke dabei. Aber wie war das möglicherweise damals für die Flüchtenden?
Also es sind 16, 17 Kilometer. Wer heute so equipped ist, wie du das gerade beschreibst, der oder die macht da eine Tageswanderung spielend. Da der Walter Benjamin aber herzkrank war, war er aber auch andere. Heinrich Mann ist eine viel leichtere Route ein paar Jahre früher gelaufen. Für die war das nicht so ohne, dann eben da über so einen Pyrenäenausläufer zu laufen. Und wenn du dann eben auch noch geschwächt bist durch eigentlich ja eine Flucht quer durch Europa. Walter Benjamin hat ja sich quasi schon im Exil befunden, in Paris unfreiwilligerweise. Dann kann dir das natürlich wirklich dann vielleicht auch zu viel Energie abfordern.
Der Ort Portbou ist durch das Ankommen und letztlich durch dieses sich das Leben nehmen von Walter Benjamin ein Stück weit ja auch geschichtlich geprägt. Man findet dort sehr viele Denkmäler über diese Flucht. Warum seid ihr aus Deutschland dahin, um einen Hörspaziergang zu seiner Geschichte zu machen? Und inwieweit ist denn das Gedenken an Walter Benjamin im spanischen Katalonien grundsätzlich erinnerungspolitisch wichtig?
Dadurch, dass wir in Portbou tatsächlich durch so ein Hausprojekt relativ viel sind, stellten wir fest, dass doch recht viele uns dann fragen, ach sag mal, Portbou, da war doch dieser Walter Benjamin und so weiter. Und dann haben wir festgestellt, wir wissen aber eigentlich relativ wenig über Walter Benjamin. Natürlich hat man von dem schon mal irgendwo was gelesen, aber wenn dann jetzt ich als Deutscher dorthin komme und gefragt werde, ja, wer war denn dieser Walter Benjamin? Und dann stelle ich fest, ich habe eigentlich keine Ahnung. Dann dachte ich, naja, wenn das mir so geht, geht das wahrscheinlich anders. anderen auch so. Und so war eigentlich das eigene Verstehen wollen fast so der Anstoß dafür zu sagen, naja, dann fassen wir das doch mal zusammen, was wir uns da gerade aneignen. Und dann fragen wir einen Professor Zimmer in der Uni in Girona, der dort den Lehrstuhl Walter Benjamin hat, zum Beispiel mal nach Hintergründen und so recherchieren sozusagen.
Inwieweit spielt Walter Benjamin erinnerungspolitisch nicht nur in Portbou, sondern darüber hinaus in Katalonien, eine Region, wo natürlich sehr viele Republikaner später auch vor Franco geflohen sind. Also es gibt ja auch eigene Flucht- und Exilgeschichten, natürlich ein anderer Kontext, aber dennoch auch vor dem Faschismus. Inwieweit spielt vielleicht da Walter Benjamin eine Rolle erinnerungspolitisch?
Also ich würde sagen, in diesem Ort Portbou, in so einem Dorf, spielt er insofern eine Rolle, als er eben dort über die Grenze gelaufen ist und als deutscher intellektueller Jude sich das Leben genommen hat. Also dort in diesem Dorf kennt man zumindest seinen Namen. Ansonsten würde ich sagen, in Katalonien nicht so. Die Leute, die so ein bisschen geschichtlich interessiert sind, die wissen, dass da viele, viele, also das ging in die Größenordnung Hunderttausende, geflohen sind über die Pyrenäen, nicht nur dort, nicht nur in Portbou, auch auf der Atlantikseite, auch mitten in den Pyrenäen, geflohen sind vor den Nazis. Das ist schon bekannt. Aber jetzt Walter Benjamin, würde ich sagen, den kennt man in erster Linie eben wegen seinem Tod in Portbou. Aber lass mich das vielleicht noch anfügen. Aber es gibt nicht nur deswegen einen Lehrstuhl Walter Benjamin in der Uni in Girona, deshalb sagte ich da eben Professor Zimmer. Und die befassen sich tatsächlich dann eben jetzt auch mit Inhalten, machen wissenschaftliche Symposien und so. Also für Leute, die so ein bisschen wirklich tiefer in die Materie einsteigen, ja klar. Da kennen wir den.
Dabei geht es natürlich um das literarisch-philosophische Werk von Walter Benjamin. Wenn man sich den Begriff der Fluchthelfer, Helferinnen anschaut, dann ist es ja so, dass auf dieser ehemaligen F-Route, auf der Walter Benjamin langgelaufen ist, die Fluchthelferin Lisa Fitko eher als so eine sehr geehrte Person dasteht. Also Fluchthelferinnen in dem damaligen Kontext werden von hier aus eher als sehr positiv dargestellt, wohin gegenüber dem, was heute passiert, sehr häufig von Schlepperbanden, von eben nicht humanen Menschen gesprochen wird.
Du hast jetzt gerade Lisa Fitko angesprochen. Also wenn du möchtest, können wir Lisa Fitko mal kurz zu Wort kommen lassen.
Aber es gab eine ganze Reihe von Gruppen und ich kann natürlich hauptsächlich nur von Jugendlichen sprechen, die unter sich gesagt haben, also irgendwas muss geschehen. Und reden durfte man nicht mehr, wenn man am Leben bleiben wollte. Also schreiben und dann irgendwie verteilen, und aber anders wie bisher, so dass man nicht gekriegt wird. Angefangen hat es mit der Herstellung des Flugblatts, wo ich also getippt habe, aber furchtbar vorsichtig, denn tippen war schon verdächtig. Was tippt sie denn da die ganze Zeit oder sogar die ganze Nacht? Ja, und da ist eben eine kleine Gruppe, 3, 4 ganz junge Leute, die was tun wollten, eben beim Flugblatt verbreiten, gekriegt worden. Und sie wussten meinen richtigen Namen nicht, aber sie kannten mich. Und sie haben dann, wie sie verhaftet waren, unter sich abgemacht. Irgendwie kam das Gerücht auf, dass ich ins Ausland bin.
Schwerer ist es, das Gedächtnis der Namenlosen zu ehren, als das der Berühmten. Dem Gedächtnis der Namenlosen ist die historische Konstruktion geweiht. Das ist ein Satz aus einem der letzten Werke von Walter Benjamin 1939 über den Begriff der Geschichte. Der Begriff der Namenlosen, ich hatte da automatisch die Assoziation der vielen, die geflohen sind, vielleicht die Flucht auch nicht geschafft haben und deren Geschichte man einfach nie gehört hat. Aber zu den Namenlosen gehören vielleicht auch teilweise die Geschichten der Fluchthelferinnen.
Da kann man eigentlich dieses Zitat von Walter Benjamin und das, was wir vor Lisa Fitko kurz den Dialog hatten, zusammenbringen, indem man nämlich sagt, diese Flucht von zum Beispiel jetzt eben diesen Intellektuellen oder von den jüdischen Menschen über die Pyrenäenausläufer, das wäre ohne Fluchthelfer nicht gegangen. Genauso wenig wie irgendjemand aus einem nordafrikanischen Land seine Haut retten kann vor irgendeinem Bürgerkrieg. Der kann sich nicht auf ein Fahrrad setzen und aus dem Irak mal eben nach Berlin radeln. Der braucht in irgendeiner Weise eine Hilfestellung. Und genauso eine Person, die solche Hilfestellung geleistet hat, die also im Grunde eine Schlepperfunktion, um mal diesen hässlichen Begriff zu verwenden, ausgeübt hat, war zum Beispiel der namenlose Vincent Assema. Ich gehe davon aus, niemand hat jemals dessen Namen gehört. Das war der sozialistische Bürgermeister von diesem Grenzort Banyuls und der hat diese Hilfe für diese Flüchtenden zu seiner Sache gemacht. Den kennt man heute nicht. Und das ist genauso ein Namenloser, genauso wie einfache Leute, die in irgendeiner Weise bei der Flucht behilflich waren, weil sie Leuten Essen, also Flüchtenden Essen gebracht haben, weil sie in ihrem Bauernhof welche versteckt haben und so weiter. Das waren alles, ja, waren das Schlepper, Fragezeichen, oder waren es einfach ehrenwerte Fluchthelfer? Und diese Trennung, die finde ich wahnsinnig verlogen heutzutage im öffentlichen Diskurs heute, dass man nämlich sagt, ja, es gibt natürlich die Ehrenwerten des Emergency Rescue Committee mit Varian Fry, diese Leute, die den Juden geholfen haben, damit sie nicht in den Gaskammern landen. Das sind natürlich die guten Fluchthelfer. Und die jetzt, heute, das sind die bösen Schlepperbanden. Nee, also das... Also bei der Station 7 ist uns das wirklich ein Anliegen. Die ist positioniert oben direkt an der Grenze und da geht es um Flucht und was ist eigentlich Grenze zwischen Nationalstaaten und da versuchen wir diesen Bogen zu schlagen, von damals zu heute.
Ja, auch die Gewalt solcher Strukturen wie Grenze kommt da drin ja ganz gut zur Sprache. Deswegen hören wir jetzt noch einen kleinen Schnipsel aus der Station 7.
Alors, que dit la loi? L'article 78.2 du Code de procédure pénale.
Was sagt uns das Gesetz? Artikel 218.2 des Strafgesetzbuches präzisiert das so. Die Grenzkontrollen dürfen nicht systematisch stattfinden. Auch besagt das Gesetz, dass Kontrollen nicht länger als 6 Stunden am Stück stattfinden dürfen. Doch, was stellt man vor Ort fest? Die Polizei ist in nahezu allen Grenzzügen anzutreffen und auch praktisch immer auf dem Bahnhof in Cerbère vertreten.
À la gare, et c'est là que la police aux frontières françaises filtre les arrivées.
Praktisch alle Züge mit dem Ziel Portbou werden kontrolliert. Auf dem Gleis filtert die Grenzpolizei alle Personen und spricht dann diejenigen an, die sie aufgrund ihres Aussehens für Fremde hält. Schwarze Menschen, nicht weiße Hautfarbe, arabisch aussehende Menschen. Weiße Touristinnen können passieren. Das sind diskriminierende Methoden und das, obwohl wir uns im Schengen-Raum befinden und theoretisch Personenfreizügigkeit gilt. Diese Situation in Cerbère ist kein Einzelfall. Auch an anderen Grenzübergängen in den Pyrenäen wird das so gehandhabt.
Andreas Klug, Heike Demmel und Traude Günnel haben den Multimedial Walter Benjamin Guide konzipiert, O-Töne gesammelt, Texte geschrieben, Bilder gesucht. War das schwierig, an diese Töne ranzukommen?
Das war ein größerer Teil von unserer gesamten Arbeit, zu gucken, dass man an Dinge rankommt, die vielleicht erstmal so ein bisschen im Verborgenen liegen. Wir sind dann zum Beispiel ins Walter Benjamin Archiv nach Berlin gefahren, haben dort den sehr kooperativen Erdmut Witzisler kennengelernt, den Archivleiter dort, der uns Dinge zugänglich gemacht hat. Ähnlich auch in dem Dorf Portbou selbst, der Joan Goubert, der ist so ein Chronist, der einfach so die Ortsgeschichte festhält und der uns dann zum Beispiel zum Verlauf des Weges ein Interview gegeben hat oder zu einem Büro, was die Gestapo in dem kleinen Dorf heimlich damals betrieben hat. Also dieses, wir kommen hin, wir fangen an, Fragen zu stellen und wir werden eigentlich ja für unser Interesse eher wohlwollend aufgenommen, von wegen ist ja toll, dass sich da jemand interessiert. Das war eigentlich so das durchgängige Gefühl. Und auch das United States Holocaust Memorial Museum in den USA, die sehr reichhaltige Schätze in ihrem Archiv haben, also historisches Material, die waren völlig unkompliziert.
Das lädt zum Stöbern ein oder gibt es eine Art von Dramaturgie, dass man Station für Station sozusagen durchstöbern sollte?
Ja, wir stellen unsere Materialien auf 2 Wegen zur Verfügung. Also wer jetzt sagt, ich gucke mir das mal im Internet an, der kann auf unsere Webseite Historia Viva gehen und kann einfach dann diese Nadeln, die wir da so auf so einer Landkarte angebracht haben, 11 Stationen entlang dieser Fluchtroute, anklicken und kann sagen, ach ja, nee, die Medientheorie von Walter Benjamin interessiert mich nicht so, aber mich interessiert, was ich, seine Biografie oder so. Und dann klickt man das an und dann kann man die ganzen Sachen sich anhören, lesen, gucken. Oder man wandert eben diesen Weg tatsächlich und hat die App auf dem Android-Phone. Und wenn du dann eben mit so einem Phone unterwegs bist und kommst an dem Gedenkort Lisa Fitko an Ortsrand von Banyuls vorbei, dann klingelt es halt in deiner Hosentasche und dann kannst du dir halt dann da die Sachen halt zu Lisa Fitko an Ort und Stelle. Das Ganze gibt es auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Katalan. Das war nicht wenig Arbeit, aber ist natürlich schon ein cooles Gefühl, den Leuten, die dort unterwegs sind, zu sagen, ja, dann nimm mal die Version in deiner Sprache.
Danke, dass du hergekommen bist. Man muss nicht nach Porbeau fahren, man geht einfach auf die Homepage.
Historia-viva.net, historia-viva.net.
Und kann sich sozusagen ganz gemütlich im Sessel erstmal mit der Technik beschäftigen. Ist ja vielleicht auch nicht für jeden vertraut, mit einer App einen Weg abzulaufen.
Ja, oder sich die Sachen einfach im Internet angucken.
Wunderbar. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist.
Danke auch.
Der international beachtete Künstler Dani Caravan gestaltete 1994 am Friedhof von Porbeau einen Gedenkort, um an Walter Benjamins Schicksal und an das zahlloser unbekannter Geflüchteter zu erinnern. Wir hören im Folgenden ein Feature über das Denkmal am Friedhof und über den Walter Benjamin Wanderweg.
Meer kreist unten um die Felsen. Rechts und links von mir dicke, schwere, lange Rostplatten aus Metall. Über mir der Himmel, unter mir das Meer und hinter mir eine lange Treppe.
Und ich stehe jetzt mit dem Rücken an die Mauer. Und vor mir liegt ein Weg. Es wirkt so, als könnte man nur einen Weg gehen. Es gibt keinen Ausweg. Der Weg führt an die Wand. Und der Weg führt ins Unbekannte. Weil wenn ich jetzt nach vorne gucke, dann gucke ich in einen schwarzen Kasten, von dem ich keine Ahnung habe, wo er hinführt. Also laufe ich los.
Ah, il y en a plusieurs. La plus importante, les deux plus importantes, est celle qui passe par là, dans l'école de Banyuls, qui est beaucoup plus basse et beaucoup plus moins grimpante.
Clara sagt, es gibt viele Wege über die Pyrenäen. Der wichtigste sei dort lang gegangen. Sie zeigt mit den Finger in den Norden. Über den Col de Banyul, der sei weniger hoch und steil. Und dann gibt es noch einen Weg zwischen Porbeau und Cerbère.
Wir sind ja in Porbeau und Porbeau ist für die Katalanen immer ein wichtiger Bezugspunkt zu Benjamin gewesen, weil er ja hier versucht hat, auf seiner Flucht vor dem Nationalsozialismus die Grenze von Frankreich nach Spanien zu überwinden, um dann nach Portugal zu reisen und dort ein Schiff in die USA zu nehmen, um dann ins Exil zu gehen, 1940.
Irgendwo in Banyul, auf einem Parkplatz in Frankreich.
No, però nosaltres. Ah, vale, perdona. Sí, no, ja ho sé que es fa des de fa... És una tradició que es fa...
10 anys, poder.
Danke, dass ihr heute dabei seid. Die Tour auf dieser Route wird seit 5 oder 6 Jahren von der Stadt Porbeau organisiert. Wir machen das für uns. Clara Garry hat diese Wanderung ausgearbeitet. Auf dem Weg werden Texte gesprochen, Gedichte. Als Interventiones, also als Unterbrechungen auf der Route. Texte von Walter Benjamin. Dazu wird es musikalische Einlagen geben von Marc Trouillon und Jordi Rey.
Jordi Rayo, ara la Clara us explicarà més o menys de què anirà, diguéssim, aquesta ruta.
Sí, mon idée c'est que en même temps qu'on fait ces parcours et qu'on se rappelle de tout ce qui s'est passé, de la guerre, qui est auquel nous sommes très sensibles parce qu'il y a aussi la guerre espagnole et tous les gens qui ont dû passer par la frontière à pied, tout ça.
Ihre Idee war es, sich während man diese Wanderung macht, an all das zu erinnern, was während des Krieges passiert ist. Sie seien sehr sensibilisiert für das Thema, wegen des spanischen Bürgerkrieges und all den Menschen, die hier über die Grenze sind. Gleichzeitig lernt man Walter Benjamin kennen, als Philosoph und als Schriftsteller.
Al sentimiento de pertenencia a una ciudad va siempre unido para sus habitantes, pero tal vez más aún para el propio recuerdo del viajero que la habitó por algún tiempo, el profundo sonido y la distancia con que los relojes de sus torres darán las campanadas.
Seine Vielseitigkeit, seine Fähigkeit, ganz neue Tendenzen nach dem Bruch, nach dem Ersten Weltkrieg, diese ganzen neuen Entwicklungen aufzunehmen, zu reflektieren, was das bedeutet für die Wahrnehmung.
Das ist es, was Claudia an Walter Benjamin fasziniert.
Sein Kompromiss mit der Geschichte der Verlierer und seinen literarischen Stil.
L'idée que lui, par exemple, s'était intéressé, par exemple, par même par la publicité ou par toutes les petites choses de la rue, qui avait écrit des histoires de radio, des scénarios de radio, des mises en scène, qui avait fait des comédies.
Clara bewundert seine Literatur, dass er sich für viele Dinge des Alltags interessiert hat. Für Werbung, für die vielen kleinen Dinge, die sich auf der Straße zutragen. Dass er Hörspiele geschrieben hat, Theaterstücke, Comedy.
Eine Gummi-Gummi-Frau, die Gummi-Gummi-Frau hat eine Gummi-Gummi-Kind. Das Gummi-Gummi-Kind hat eine Gummi-Gummi-Ball, den Gummi-Gummi-Ball war es in die Luft, der Gummi-Gummi-Ball ging kaputt. Und du bist ein Jud.
Die Gedichte waren ja aus der Sammlung von Kinderliedern. Und das ist schon ein ganz interessanter Aspekt in Benjamins Werk, nicht? Dass er sich so für in verschiedenster Hinsicht für die Kindheit interessiert hat. Also es war eine Welt für ihn, die viel Erfahrung enthielt. Vielleicht auch Erfahrungen, die als Erwachsener nicht mehr möglich sind. Wobei andererseits natürlich dieses Lied zum Beispiel, was wir gehört haben von dem Gummi-Gummi-Zwerg auf dem Gummi-Gummi-Berg, was endet und am Ende bist du kaputt, du bist ein Jud. Das zeigt natürlich auch, wie Kinderverse unbewusst aufnehmen, was so in der Luft hängt, was die Erwachsenen erzählen. Und das war dann eben der Antisemitismus.
Ce qui est spécifique de cette route est que est un peu plus difficile et la police la connaissait moins. Alors, elle s'appelait la route Lister.
Sie sagt, das Besondere an dieser Route war, sie war schwieriger und die Polizei kannte sie weniger. Sie heißt Lister-Route nach einem französischen General, der sie zu Napoleons Zeiten mal benutzt hat. Auch die Gestapo hat diesen Weg weniger überwacht. Er ist steil und schwer. Deshalb hat dieser Fit Queen ausgewählt, um Walter Benjamin über die Berge zu führen.
Benjamin, parce que de l'autre côté on lui aurait trouvé plus facilement. Lisa Fitko arbeitete mit ihrem Mann Hans Fitko zusammen für die American Rescue Organization. In Banyuls wohnte sie und hat viele, viele Gruppen über die Pyrenäen Richtung spanische Grenze geführt. Und eine dieser Gruppen, und darüber schreibt sie in ihren Erinnerungen ein Kapitel, das heißt der alte Benjamin. Also dieses Kapitel, der alte Benjamin, erzählt dann, wie sie die Gruppe mit Walter Benjamin über den Berg geführt hat. Und aus ihrer Erzählung wird deutlich, wie schwer es Benjamin auch körperlich schon gefallen ist, diese Anstrengungen zu unternehmen.
Endlich waren wir am Gipfel angelangt. Ich war etwas vorausgegangen und hielt an, um mich umzusehen. So unerwartet schien das Bild vor mir, dass ich erst dachte, ich wäre einer Täuschung erlegen. Ganz weit unten, von wo wir gekommen waren, sah ich erneut das dunkelblaue Mittelmeer. Auf der anderen Seite vor uns stürzte die Steilküste auf eine kristallklare türkise Fläche. Ein zweites Meer? Richtig, die spanische Küste. Hinter uns in Richtung Norden erschien halbkreisförmig das katalanische Rosselló mit der roten Küste, einer herbstlichen Landschaft mit unendlichen Farbschattierungen in Rot und Gelb. Ich war sprachlos. Ich hatte noch nie solche Schönheit gesehen. Jetzt wusste ich, dass wir in Spanien waren und dass von hier aus der Weg direkt nach Porbo führte.
Ganz unscheinbar ein Licht wie ein Tor irgendwohin mitten im Meer.
Schwerer ist es, das Gedächtnis des Namenlosen zu ehren, als das der Berühmten. Dem Gedächtnis der Namenlosen ist die historische Konstruktion geweiht.
Also es gab, sagen wir, bis vor 2-3 Jahren hier eine große Bewegung, ein großes Engagement, das historische Gedächtnis auch der katalanischen und der spanischen Geschichte aufzuarbeiten, auch eben dem Vergessen zu entreißen, auch ganz im benjaminschen Sinne, ne, das Gedächtnis der Opfer zu würdigen. Und insofern ist Benjamin auch hier natürlich ein wichtiger Bezugspunkt.
Hier in Porbou stehen mehrere Gedenktafeln an verschiedenen Orten. Zum Beispiel diese.
La guerra civil española se desató en julio del 1936.
Der spanische Bürgerkrieg brach 1936 nach einem Staatsstreich aus, der von einem Teil der Armee angeführt wurde und der durch die reaktionärsten Kreise der spanischen Bevölkerung unterstützt wurde. Schätzungsweise 600 bis 700.000 Menschen verloren während des Krieges ihr Leben. Nach dem Sieg über die Republikaner 1939 begaben sich 470.000 bis 480.000 Menschen auf die Flucht. Porbou war dabei einer der wichtigsten Grenzübergänge nach Frankreich. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurde Porbou erneut einer der Hauptfluchtrouten für diejenigen, die vor dem NS flohen. Unter ihnen Walter Benjamin.
Und das war für die Katalanen immer wichtig. Und darum war Porbou immer schon ein Gedenkort.
L'intérêt dans ce cas, c'est intéressant aussi, c'est une identification avec tous les problèmes que nous avons eu et c'est une lutte pour la liberté.
Clara möchte, dass sich die Leute mit all den Problemen, die es damals gab, identifizieren. Es war ein Kampf für die Freiheit, sagt sie. Aber dann ist das Interessantere, Benjamins Werk kennenzulernen.
Oh,
Le postmodernisme est arrivé, Deleuze, Guattari, Derrida sont arrivés.
Die Postmoderne hat begonnen. Deleuze und Derridas Ideen haben sich verbreitet, aber niemand wusste, dass Walter Benjamin sich schon mit vielen Aspekten der Postmoderne beschäftigt hat, zum Beispiel mit Dekonstruktion. Dass er in seinem Passagenwerk sehr viele Quellen untersucht hat. Er hat Notizzettel ausgerissen, Zeitungen untersucht, Magazine, Werbung, Straßenbilder. Er war mit seinem Denken seiner Zeit 50 Jahre voraus.
Walter Benjamin besaß ein Passdokument, um Spanien durchqueren zu können und nach Lissabon zu gelangen, von wo aus er sich in die USA einschiffen wollte. Auf dem Polizeirevier wurde Benjamin mitgeteilt, dass ihm die Reise nach Spanien verwehrt wurde. Er benötige eine Genehmigung, um Frankreich zu verlassen. Ausnahmsweise und aufgrund seines Gesundheitszustandes wird ihm gestattet, die Nacht in Portbou zu verbringen. Die Polizei begleitet ihn zusammen mit Henry Gurland und ihrem Sohn zu dem Gasthof Francia. Guck mal, das ist ein altes Bild vom Bahnhof 1940.
Die Treppe, die führt ins Nichts. Man kann springen oder man kann nicht springen.
Und nach dem ganzen anstrengenden Weg, den wir ja auch heute erlebt haben, war Benjamin so erschöpft und so enttäuscht und so verzweifelt, dass er keinen Weg mehr gesehen hat.
Hier oben auf dem Friedhof ist es sehr, sehr windig. Ist direkt auf den Klippen, vielleicht 30 Meter über dem Meer. Ist irgendwie ein schöner Ort, um begraben zu werden.
La mare es va fer soldat, li van donar uns pantalons, les vores eren vermelles, tra-la-la-la-la. La mare es va fer soldat.
Meine Mutter wird Soldat, da bekommt sie Hosen an, mit roten Litzen dran. Tra-la, zing-dra, meine Mutter wird Soldat. Meine Mutter wird Soldat, da bekommt sie einen Rock an, mit blanken Knöpfen dran. Tra-la-la, zing-dra, meine Mutter wird Soldat. Meine Mutter wird Soldat, da bekommt sie Stiefel an, mit langen Schaften dran. Tra-la-li, zing-dra, meine Mutter wird Soldat. Meine Mutter wird Soldat, da bekommt sie einen Helm auf, mit Kaiser Wilhelm drauf. Tra-ra-ra, zing-dra, meine Mutter wird Soldat. Meine Mutter wird Soldat, da bekommt sie ein Schießgewehr. Dann schießt sie hin und her. Tra-ri, zing-dra, meine Mutter wird Soldat. Meine Mutter wird Soldat, da kommt sie in den Schützengraben. Da bekommt sie Kohleraben. Tra-ra-ri, zing-dra, meine Mutter wird Soldat. Meine Mutter wird Soldat, da kommt sie ins Lazarett. Da kommt sie ins Himmelbett. Tra-la-li, zing-dra, meine Mutter wird Soldat.
Tra-la-la-la-la, la mare es va fer soldat.
Ich gehe jetzt zurück. Und jetzt sehe ich die Treppe anders. Es ist irgendwie, es hat jetzt was Hoffnungsvolleres. Ich sehe über mir schon den Himmel, von dem ich loslaufe. Und ich sehe auch den Himmel, wo ich hinlaufe. Ich sehe nichts anderes als den Himmel. Es gibt da noch so ein Bild von dem Denkmal. Da steht auch noch was drunter. Passages ist der Name des Memorials, das der israelische Künstler Dani Caravan in Port Bow zu Ehren von Walter Benjamin anlässlich seines 50. Todestages errichtete. Es folgt den Gedanken Benjamins und verbindet die Spuren von vergangenem Schmerz, Erinnerung und Exil mit der Möglichkeit einer erneuerten Zukunft. Gedenken an Walter Benjamin und Erinnerungskultur im spanischen Katalonien. Es sprachen Claudia Kalasch vom Goethe-Institut in Barcelona und Clara Garí vom Kulturverein Nausoclea in Girona.
Walter Benjamin hat in den Jahren 1925 bis 33 mehr als 60 Arbeiten für den Frankfurter und den Berliner Rundfunk geschrieben und in den meisten Fällen auch selbst eingesprochen. Neben Rezensionen, Gesprächen und Hörmodellen zählen dazu vor allem Hörstücke für Kinder. Auf die Minute, so lautet ein Hörspiel, das Simon und Jenny von der Radio INI Konstanz 2011 auf der Grundlage eines Textes von Walter Benjamin produziert haben. In dem Text geht Benjamin der Frage nach, wo sind eigentlich die Zeiten, in denen Philosophen die Radios für sich in Anspruch nahmen.
Nach Walter Benjamin.
Auf die Minute.
Ein Hörspiel nach Walter Benjamin.
Auf die Minute.
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 Nach monatelanger Bewerbung hatte ich von der Sendeleitung von D den Auftrag bekommen, die Hörerschaft 20 Minuten lang mit einem Bericht aus meinem Spezialgebiet der Bücherkunde zu unterhalten. Für den Fall, dass meine Plauderei Anklang fände, stellte man mir eine regelmäßige Wiederholung solcher Berichte in Aussicht. Der Abteilungsleiter war liebenswürdig genug, mich darauf hinzuweisen, dass ausschlaggebend neben dem Aufbau solcher Betrachtungen die Art und Weise des Vortrags sei.
Anfänger begehen den Fehler zu glauben, sie hätten einen Vortrag vor einem mehr oder weniger großen Publikum zu halten, das eben nur zufällig unsichtbar sei. Nichts ist verkehrter. Der Radiohörer ist fast immer ein Einzelner und angenommen selbst, sie erreichen einige Tausende, so erreichen sie immer nur Tausende Einzelner. Sie müssen sich also so verhalten, als wenn sie zu einem Einzelnen sprechen oder auch zu vielen Einzelnen, wenn sie so wollen. Keinesfalls aber zu vielen Versammelten. Das ist das eine und nun noch ein zweites, das ich Ihnen mit auf den Weg gebe. Halten Sie sich bitte genau an die Zeit. Wenn Sie es nicht tun, so müssen wir es an Ihrer Stelle tun. Und zwar, indem wir Sie rücksichtslos ausschalten. Jede Verspätung, sogar die kleinste, hat, wie wir aus Erfahrung wissen, die Neigung, sich im Programmverlauf niederzuschlagen. Greifen wir da nicht im Augenblick sofort ein, so gerät uns das Programm völlig aus den Fugen. Also vergessen Sie nicht die zwanglose Vortragsart, wie wir hier so sagen. Das heißt, auf die Minute schließen.
Mit diesen Anweisungen nahm ich es sehr genau. Auch hing von der Aufnahme meines ersten Vortrages viel für mich ab. Das Manuskript, mit dem ich mich zur angesetzten Stunde auf dem Sender einfand, hatte ich mir zu Hause laut vorgetragen und nach der Uhr kontrolliert. Der Ansager empfing mich zuvorkommend. Und ich durfte es als besonderes Zeichen des Vertrauens auffassen, dass er darauf verzichtete, mein Debüt aus einer anstoßenden Koje zu überwachen. Zwischen Ansage und Abmeldung war ich mein eigener Herr.
Das Studio.
Zum ersten Male stand ich in einem modernen Senderaum, wo alles der vollendeten Bequemlichkeit des Sprechenden, der zwanglosen Entfaltung seiner Fähigkeiten dient. Er kann an ein Stehpult treten oder sich in einem der geräumigen Sessel niederlassen.
Ein geräumiger Sessel.
Er hat die Wahl zwischen den verschiedensten Lichtquellen. Er kann sogar auf- und abgehen und das Mikrofon dabei mit sich führen.
Die Standuhr.
Endlich hält eine Standuhr, deren Zifferblatt nicht Stunden, sondern Minuten markiert, ihm gegenwärtig, wie viel der Augenblick in dieser abgedichteten Kammer gilt. Mit dem Zeigerstand 40 musste ich fertig sein. Ich hatte gut die Hälfte meines Manuskripts abgelesen, als ich den Blick wieder der Standuhr zuwandte, auf welcher der Sekundenzeiger die gleiche Kreisbahn, die dem Minutenweiser vorgezeichnet ist, mit 60-facher Geschwindigkeit zurücklegt. War mir zu Hause ein Regiefehler unterlaufen?
Oder doch zu schnell?
Hatte ich mich jetzt im Tempo vergriffen? Klar war das eine, dass 2/3 meiner Redezeit verstrichen war. Während ich Wort für Wort mit verbindlichem Tonfall weiter ablas, suchte ich im Stillen fieberhaft einen Ausweg.
Nur ein kühner Entschluss
konnte helfen. Ganze Abschnitte mussten geopfert, die zum Schluss leitenden Gedanken dafür improvisiert werden. Aus meinem Text mich herauszureißen, war nicht gefahrlos, aber mir blieb keine Wahl. Ich nahm alle Kräfte zusammen, überschlug, während ich eine lange Periode ausspann, mehrere Manuskriptseiten und ging schließlich glücklich wie ein Flieger auf seinem Flugfeld im Gedankenkreis des Schlussabschnittes nieder.
Fertig.
Aufatmend sammelte ich gleich darauf meine Papiere und im Hochgefühl der Parforce-Leistung, die ich vollbracht hatte, trat ich vom Stehpult weg, um gelassen meinen Mantel überzuziehen.
Das war aber eine Tour de force.
Nun hätte eigentlich der Ansager eintreten sollen, aber er ließ auf sich warten und ich wandte mich nach der Tür um. Dabei fiel mein Blick noch einmal auf die Standuhr. Ihr Minutenzeiger wies 36, noch volle 4 Minuten bis 40. Was ich vorhin im Fluge erfasst hatte, musste der Stand des Sekundenzeigers gewesen sein. Das Ausbleiben des Ansagers. Im gleichen Augenblick aber umfing mich die Stille. Die Stille, die noch eben wohltuend gewesen war, wie ein Netz. In dieser, der Technik und dem durch sie herrschenden Menschen bestimmten Kammer, überkam mich ein neuer Schauer, der doch dem Ältesten, den wir kennen, verwandt war. Ich lieh mir selbst mein Ohr, dem nun auf einmal nichts als das eigene Schweigen entgegentönte. Das aber erkannte ich als das des Todes, der mich eben jetzt in 1000 Ohren und in 1000 Stuben zugleich hinraffte. Eine unbeschreibliche Angst überkam mich. Als ich darum am nächsten Tag einen Freund traf, von dem ich wusste, dass er mich gehört hatte, fragte ich beiläufig nach seinem Eindruck. Es war sehr nett, sagte er, nur hapere es eben immer mit den Empfängern. Seiner habe wieder 1 Minute vollkommen ausgesetzt.
Ja, das war das Hörspiel Auf die Minute und genauso fühlen wir uns hier im Sendestudio auch häufig. Ich bedanke mich fürs Zuhören auf 102,3 MHz. Das war der Süd-Nordfunk. Heute am Mikrofon Martina. Wir werden uns wieder hören mit einer Sendung zu Freiburg postkolonial. Ob in der Forschung, in Ausstellungen, in Völkerschauen oder auf Tagungen, in Kolonialwarenläden und auch in politischen Veranstaltungen. Über Jahrzehnte fanden in Freiburg koloniale Aktivitäten statt. In der nächsten Sendung stellen wir den Audioguide Freiburg postkolonial vor und ein sehr umfassendes Veranstaltungsprogramm, denn Freiburg postkolonial gibt es jetzt seit nunmehr 10 Jahren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tippen,
Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.
Süd-Nordfunk. Mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg in Kooperation mit Radio Dreieckland auf 102,3 MHz.
Podcast auf iz3w.org und rdl.de.